Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Am Mikrofon ist Alexander Schmidt. Hallo. Ich grüße Sie mit Psalm 119, dem Vers 56. Nach deinen Regeln jederzeit zu leben, das ist mein Auftrag und mein größtes Glück. Die Programmübersicht der heutigen Sendung. Sie hören den Text »Ich habe mich bekehrt« mit Jennifer Thiessen als Sprecherin. Danach blicken wir zurück auf das Leben und den frühen Tod des brasilianischen Rennfahrers Ayrton Senna vor 25 Jahren. Und im letzten Teil unserer Sendung hören Sie Teil 1 des Vortrags »Immer online, chatten, zocken, liken« des Jugendmedienschützers Michael Posset vom Jugendamt Nürnberg. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und viel Freude mit unserer Produktion. Ich habe mich bekehrt. Ein Text von Dieter Karstädter. Mission zielt nicht auf Dialog, sondern auf Bekehrung. Natürlich gehen Gespräche voraus, aber wesentlich ist eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. In diesem Zusammenhang spricht Jesus Christus, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4,17. Wenn sich Menschen bekehren, so folgen sie einer biblischen Aufforderung. Apostelgeschichte 2,37-40 und Apostelgeschichte 3,19. Aber was verstehe ich darunter? Möchte ich einfach nur durch Jesus Christus in den Himmel kommen, aber eigentlich mein bisheriges Leben so weiterführen? Was bedeutet Buße tun, sich bekehren? Die neue Ausrichtung meiner Gedanken.
Buße tun bedeutet nicht, dass ich etwas abbüße, dass ich also etwas Gutes tue, um eine schlechte Tat auszugleichen, sondern es geht um eine neue Ausrichtung meiner Gedanken. Bisher habe ich ohne Gott mein eigenes Leben gelebt. Bisher kreisten meine Gedanken um mich und mein Wohlbefinden. Jetzt frage ich nach Gottes Willen. Jetzt möchte ich das tun, was Gott gefällt. Die Person von Jesus Christus wird mir wichtig. Ich möchte immer mehr seine Liebe leben, seine Geduld erstreben, sein Wort halten. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt Jesus Christus. Johannes Kapitel 14, Vers 23. So wird mir die Bibel zum täglichen Begleiter. Hier erfahre ich das Wesen und den Willen Gottes. Buße führt hin zur Bibel. Bekehrung bedeutet, eine totale Neuausrichtung meines Denkens und Lebens auf Gott und seinen Willen.
Denn das Himmelreich ist nahe. Gott, der Vater, wird einmal durch seinen Sohn Jesus Christus sichtbar und vollkommen sein Reich aufrichten. Das ist schon im Alten Testament vorausgesagt. Jesaja 9, Verse 5-6 und Daniel 2, 44. Das bedeutet, dass mein ganzes Leben auf den Prüfstand kommt. Wie habe ich gelebt? Die Endzeitgleichnisse Jesu in Matthäus 24 und 25 geben hier einen ernsten Eindruck. Und mancher wird sich fragen, ob er im Gericht Gottes bestehen kann. Bekehrung bedeutet, mir ist bewusst, dass ich mich einmal für mein Leben vor Gott verantworten muss.
Mein Blut des Bundes. Jesus Christus sitzt mit seinen Jüngern beim Passamahl zusammen. Es läuft alles nach dem bekannten jüdischen Ritus ab. Bis Jesus plötzlich sagt, als er das Brot nach gewohnter Weise bricht, »Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Dann nimmt er in gewohnter Weise den Kelch und sagt, »Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.« Matthäus Kapitel 26, Vers 26-28. Das war total anders. Mein Leib, mein Blut. Jesus Christus macht deutlich, er, der Sohn Gottes, gibt sein Leben stellvertretend ins Gericht Gottes. Das ist meine Chance. Diese soll ich ergreifen, damit ich das ewige Leben bekomme. Jesus Christus fordert mich auf, seinen Tod für mein Gericht zu akzeptieren. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Johannes Kapitel 6, Vers 54. Hier geht es nicht zuerst um einen Abendmahlsritus, sondern um die Aufnahme, Essen, Trinken des Geschehens Gottes in Jesus Christus. Nur so kann ich im Gericht Gottes bestehen. Bekehrung bedeutet, ich gebe zu, dass ich Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer brauche. Ich nehme es persönlich an.
Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus Christus schickt seine Jünger nicht einfach in die Welt. Er warnt sie geradezu, einfach so loszulaufen. Sie sollen auf die Kraft Gottes, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten. Lukas 24, 49. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes geschah heilsgeschichtlich zu Pfingsten. Vergleiche Apostelgeschichte 2. Seit dieser Zeit haben die an Jesus Christus Glaubenden den Heiligen Geist. Das hat Jesus Christus verheißen, Johannes 7, 38, 39. Und das hat der Apostel Paulus bestätigt, Galater 3, 14. Durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes sind die Voraussetzungen zu einem veränderten Leben geschaffen. Durch den Heiligen Geist wird mein Leben umgekrempelt, so schreibt der Apostel Paulus den Christen in Rom. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Römer 8, 13 und 14. Der Heilige Geist hilft uns, die Dinge in unserem Leben, die Gott nicht gefallen, wie Hass, Groll, Unversöhnlichkeit und Streit, aus unserem Leben zu entsorgen. Und er wirkt göttliche Frucht. Liebe, Freude, Geduld. Galater 5, 22 und 23. Bekehrung bedeutet, ich möchte mein Leben nach dem Willen Gottes verändern. Dabei verlasse ich mich nicht auf mich selbst, sondern auf die Kraft Gottes.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Eigentlich wollten die Jünger Jesu wissen, wann Jesus Christus das Reich Gottes für Israel aufrichten wird. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das weiß allein der Vater im Himmel, antwortet Jesus Christus und setzt nach, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist jetzt dran. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Keine endzeitlichen Spekulationen und Berechnungen, sondern zu den Menschen gehen, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Die Menschen müssen die Informationen des Evangeliums haben, damit sie sich bekehren können. Bekehrung bedeutet, ich bekehre mich, damit andere sich bekehren und wir zusammen Gott loben und preisen. Schlussendlich geht es immer um die Ehre Gottes. Bekehrung ist immer ein Geschenk Gottes. Der Vater zieht zu Jesus Christus, Johannes Kapitel 6, Vers 44. Der Heilige Geist öffnet mir die Augen für meine verlorene Situation und für die Rettung in Jesus Christus. Johannes Kapitel 16, Vers 7 bis 11. Darum bittet der Apostel Paulus um Gebetsunterstützung für offene Türen für das Evangelium. Kolosser Kapitel 4, Vers 3. Gott muss sie öffnen. So ist Bekehrung immer ein Geschenk Gottes und steht in der Verantwortung des einzelnen Menschen. Beides gehört immer zusammen. Bei einer Bekehrung geht es nicht nur darum, einfach mal schnell in den Himmel zu kommen. Es geht um ein Leben zur Ehre Gottes.
Sie hörten das Essay »Ich habe mich bekehrt« von Dieter Karstetter.
Mikros Dynamis – eine kleine Kraft.
In unserer Sendung geht es weiter mit einem Rückblick in die Geschichte. Es ist ein etwas ungewöhnlicher Rückblick für uns, denn es geht um Rennsport. Ayrton Senna gilt auch heute noch als einer der schnellsten Rennfahrer der Formel 1. Vor 25 Jahren starb der wohl perfekteste Rennfahrer, als er in der siebten Runde mit mehr als 200 Stundenkilometer in eine Begrenzungsmauer einschlug. Nach seinem Tod wurden die Sicherheitsbestimmungen für die Rennen der Formel 1 weitgehend optimiert. Für Ayrton kamen diese Maßnahmen jedoch zu spät. Der nachfolgende Text wurde im christlichen Medienmagazin Pro veröffentlicht. Dem Autor Jörn Schumacher danke ich herzlich für die Erlaubnis, diesen Text in unserer Sendung verwenden zu dürfen. Tiefgläubiger Rennfahrer Ayrton Senna, Todestag vor 25 Jahren. Er war nicht nur einer der größten Rennfahrer unserer Zeit, sondern auch einer der beliebtesten Sportler. Am 1. Mai vor 25 Jahren starb der tiefgläubige brasilianische Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna. Ayrton Senna galt als eine der sympathischsten Figuren des Rennsports. Bei einem Formel-1-Rennen in Imola im Jahr 1994 hatte er einen schweren Unfall, bei dem er starb. Senna war damals 34 Jahre alt und wurde zur Legende. Das Kind aus einer wohlhabenden Familie lernte auf der Kartbahn schon früh den Rausch der Geschwindigkeit kennen. Als er mit 21 Jahren in die Formel 1 ging, zog er sehr bald die Aufmerksamkeit auf sich. Er schien seinem Wagen und seinem Körper etwas abverlangen zu können, was kaum jemand sonst schaffte. Im Jahr 2011 kam ein Spielfilm in die Kinos, der das Ausnahmetalent porträtiert. Der Film Senna beleuchtet auch den tiefen Glauben des Spitzensportlers. Denn ihm war beim Rennfahren immer auch seine Beziehung zu Gott wichtig. Gott hat mir die Chance gegeben, Formel 1 zu fahren, war sich der junge Senna schon früh bewusst. Er gibt mir Ruhe und Gelassenheit. Auch dieser Aspekt kommt im Film des Regisseurs Asif Kapadia zur Geltung. Die Coolness, die viele Menschen so bei ihm beeindruckte, kam offenbar aus seiner engen Beziehung zu Gott. Verlor er Rennen, brachte ihn das näher zu Gott. Gewann er, war er sich der Unterstützung von oben bewusst, lässt der Film erkennen. Gott schenkte mir dieses Rennen. Dass die Formel 1 ein Zirkus um Geld und Politik ist, erkannte Senna früh. Doch damit wollte er nie etwas zu tun haben. Er wollte nur in einem schnellen Auto im Kreis fahren und am Ende Erster sein. Wer nicht an seinen Werten festhalte, auch wenn ihm Ungerechtigkeit widerfahre, könne gleich aufgeben, lernte der Fahrer. Für Senna sollte dies gleich zu Beginn seiner Karriere zu einer Herausforderung werden. Denn sein Teamkollege Alan Prost wurde schnell zu seinem ärgsten Feind und die Funktionäre der Formel 1 legten die Regeln oft zu Ungunsten des Brasilianers aus. Im Jahr 1988 holte sich der sympathische Brasilianer den ersten von insgesamt 3 Weltmeistertiteln. Er war damals mit 28 Jahren der jüngste Weltmeister der Formel 1. »Als ich siegte, war mir Gott ganz nahe. Ich spürte seine Gegenwart«, sagte er anschließend in die Kameras. Sennas tiefe Gläubigkeit veranlasste seinen Rivalen Prost zu Spott, jagte jenem aber offensichtlich einfach nur Angst ein. Senna fahre wie wahnsinnig, weil er an Gott glaube und sich für unsterblich halte. Für die Fans und für die Einschaltquote war das Duell zwischen dem Brasilianer und dem Franzosen natürlich wunderbar. Auf der einen Seite der feine, bescheidene Christ, auf der anderen Seite der kühl kalkulierende mit dem Spitznamen Professor. Senna setzte sich für viele soziale Projekte in seinem Heimatland Brasilien ein. Am 1. Mai 1994 ging der Rennfahrer für Williams beim Großen Preis von San Marino in Imola an den Start. Zuvor wurde das Wochenende von gleich 2 Unfällen überschattet. Der Österreicher Roland Ratzenberger verunglückte tödlich und der Brasilianer Rubens Barrichello brach sich einen Arm und die Nase. Sennas Wagen krachte schließlich in eine Kurve in die Begrenzung und wurde fast zur Hälfte aufgerissen. Am Morgen seines Todestages habe Senna in der Bibel gelesen, erzählt seine Schwester Viviane. Er habe Gott um ein großes Geschenk gebeten. Die Bibelstelle habe ihm gesagt, dass Gott ihm tatsächlich etwas schenken wolle, und zwar das Größte, was ein Mensch bekommen könne. Gott selbst. Zum Schluss des Films wird der Grabstein Senners gezeigt, auf dem steht: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Der Rennfahrer Ayrton Senna starb vor 25 Jahren während eines Rennens der Formel 1. Mit gerade einmal 34 Jahren, viel zu früh also. Während den Vorbereitungen zu dieser Sendung habe ich intensiv über diesen Rennfahrer nachgedacht. Ich habe mir aber unwillkürlich auch die Frage gestellt, wie wird das wohl sein, einmal zu sterben? Ich habe einfach darüber nachgedacht, ja, es sind zugegebenermaßen keine schönen Gedanken, ja, der Tod, die Ewigkeit, und doch habe ich Zuversicht. Ich persönlich glaube in Jesus Christus, er ist von den Toten auferstanden und er lebt. Nicht hier, aber er lebt, und zwar an einem Ort, den wir Himmel nennen. Diese Sache mit dem Himmel und mit dem Tod hat er also im Griff. Wenn es also bei mir soweit ist, vertraue ich, dass Jesus sich kümmert. Da lässt es sich doch gleich entspannter leben, nicht wahr, wenn einer sich kümmert. Und bei uns geht es weiter mit Teil 1 des Vortrags, immer online, chatten, zocken, liken, von Michael Posset. Michael Posset ist Jugendmedienschützer vom Jugendamt Nürnberg.
Ja, schönen guten Abend. Michael Posset ist mein Name. Ich bin Fachkraft beim Jugendamt der Stadt Nürnberg und bin dort für den Bereich Jugendmedienschutz zuständig. Das bedeutet, ich kümmere mich nur um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und die Problembereiche, die damit einhergehen, auftauchen, wie man damit umgehen kann, wie man in der Familie bestimmte Bereiche mit beachten kann und begleiten kann. Ich möchte heute Ihnen etwa eine Stunde einen Vortrag geben, wo ich einen Überblick gebe über den ganzen Bereich, was gerade genutzt wird, was Kinder und Jugendliche so begeistert momentan in unterschiedlichen Altersgruppen. Was sie fasziniert dran, weil ich denke, es ist ja wichtig, mal dahinter zu schauen, den Blick aus Kinder- und Jugendsicht zu betrachten, nicht immer bloß den Erwachsenenblick, um zu verstehen, was da eigentlich so abgeht. Es wird insgesamt so ungefähr 1,5 Stunden dauern. Der Vortrag heißt Always On, Chatten, Zocken, Liken. Also es geht heute generell um Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, Social Media, soziale Netzwerke, YouTube, aber auch Computerspiele. Und es zeigt schon, das ist ein Riesenbereich, der sich daran verändert. Es zeigt schon, dass wir alles momentan jetzt erstmal an der Oberfläche behandeln können und dann im Detail eben die Fragen nochmal, mit den Fragen nochmal vertiefen können. Ja, es geht um Medienerziehung. Wenn Sie Kinder haben, Sie sind teilweise, wer ist denn eigentlich als Elternteil heute hier? Weil es sind auch Fachkräfte da oder Lehrkräfte. Wer ist denn als Lehrkraft oder pädagogische Fachkraft da? Ja, doch, einige auch. Ja. Sie sind mit unterschiedlicher Motivation dann heute hier, weil heute ist es erstmal in erster Linie ein Elternabend, also es geht erstmal um Medienerziehung und da möchte ich auch im Wesentlichen drauf eingehen. Wenn Sie Ihr Kind erziehen, machen Sie das normalerweise so, dass Sie selber denken, wie Sie aufgewachsen sind, was Sie so hatten, was Sie so gut fanden oder nicht so gut fanden, was Sie vielleicht im Nachhinein rückblickend gut fanden, wie Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen sind. Und all Ihre Erfahrungen nehmen Sie her für die eigene Erziehung. Das ist so der Standard in der Erziehung normalerweise. In der Medienerziehung ist es ein bisschen anders. Wenn man da so schaut, was Sie so hatten, dann nützt einem das nicht unbedingt so viel. Wenn Sie mal überlegen, was Sie so für Medien in der Kindheit hatten, und wenn wir das mal mit dem abgleichen, was dann heute so existiert, dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass Ihnen die eigene Erfahrung in der Medienerziehung nicht so viel bringt. Was hatten Sie denn so in Ihrer Kindheit an Medien?
Schwarz-Weiß-Fernseher.
Okay.
Drei Programme.
Bücher. Ich stelle häufig die Frage, wenn ich in Schulklassen bin, welche Medien gibt es denn so? Auf Bücher kommen viele Kinder gar nicht mehr. Also da werden bloß digitale Medien genannt. Wenn ich frage, was ist denn das älteste Medium der Welt, dann kommt auch manchmal der Gameboy. Und was das älteste Medium der Welt ist, da kommen viele gar nicht drauf, nämlich die Sprache. Also die Sprache ist unser ältestes Medium der Welt. Und alle Medien, die wir nutzen, sind immer ein Ersatz für die Sprache. Also ob man jetzt WhatsApp oder Snapchat oder Instagram oder Facebook oder auch Computerspiele nutzen, es ist immer ein Ersatz für die Sprache. Computerspiele wären quasi Geschichten, die uns erzählt werden, bei denen wir mitspielen dürfen. Aber eigentlich sind Medien immer ein Ersatz für die Sprache. Und wenn ich Kinder frage, was für Medien existieren, kommen wirklich nur digitale Medien. Geht weit darüber hinaus, über den Schwarz-Weiß-Fernseher und über die drei Programme. Was hatten Sie denn noch so im Kinderzimmer?
Kassetten.
Hatte denn schon jemand so einen Computer-Vorläufer, Atari, C64, Laptop vielleicht sogar? Oh, das ist, nützt Ihnen das was, die eigene Spieleerfahrung dann für heute? Bedingt, ne? Bedingt, ja. Also selbst wenn wir uns gut auskennen mit den Programmen, die wir nutzen, wenn wir selbst WhatsApp zum Beispiel nutzen oder Snapchat oder Instagram oder sowas, nützt es uns nur begrenzt was für die eigene Medienerziehung, weil wir nutzen Medien komplett anders, wie das Kinder und Jugendliche tun. Also Kinder und Jugendliche nutzen in unterschiedlichen Altern unterschiedlich die Medien. Medien werden so genutzt, wie es für einen taugt. Also werden angepasst. Medien sind halt Busmittler und man nutzt sie so, wie es für einen gut ist. Die einen reden gern, dann kommunizieren sie gern über Medien. Die anderen haben gern Action, dann haben sie gern Action über Medien. Also jeder nutzt Medien so, wie er sie gern für sich nutzen möchte. Das ist schon mal so die Grundlage. Wenn wir jetzt mal anschauen, was, in welcher Medienwelt Kinder und Jugendliche heute aufwachsen, und es ist nur der Bereich von Social Media, von digitalen Medien, von Social Media, dann sieht man, dass das ein riesengroßer Blumenstrauß ist, könnte man sagen, mit unendlich vielen Angeboten, die sich ständig verändern. Das heißt, es ist für uns als Erwachsene zu viel, was da auf dem Markt existiert, weil es gibt unheimlich viele Firmen, die da Geld damit verdienen können und wollen. Und deswegen kann man gar nicht alles nutzen, sondern man greift sich einzelne Angebote raus. Einzelne Angebote sind zum Beispiel die, die ich hier aufgeführt habe. Und jetzt gehen wir es mal so im Groben nur durch. Ich gehe dann auf die Angebote gezielter nochmal näher ein, welche Probleme die dann für Kinder und für Jugendliche mit sich bringen. Wir haben den großen Bereich Social Media klassisch. Das wäre das obere Bild, das rechte Bild Facebook und die zwei unteren rechten Bilder, also WhatsApp und Snapchat. Also oben in der Mitte links ist Instagram, rechts daneben ist Facebook, unten drunter ist WhatsApp, Snapchat. Das könnte man so als Social Media bezeichnen. Das bedeutet, alle Medien, die sozial genutzt werden, also wo ich mich unterhalten kann, wo ich Bilder von mir ins Netz stellen kann, andere bewerten lassen kann. Das heißt bei jeder Plattform immer ein bisschen unterschiedlich. Das eine Mal heißt Follower, die mir folgen, das andere Mal heißt Freunde, Kontakte, wie auch immer. Also jede Plattform nutzt da die eigenen Begriffe. Kennen Sie alles, wenn Sie die Plattformen selber vielleicht sich schon angeschaut haben oder selber nutzen. Und letztendlich geht es aber immer darum, mit anderen in Kontakt zu treten. Das ist der eine Bereich, Social Media. Der wird aktiv von Kindern ab der dritten, vierten Klasse genutzt. Je nachdem, ob man halt ein Gerät, ein Smartphone zur Verfügung hat oder nicht, weil braucht man ein Smartphone dazu. Und wenn man ein Smartphone in der dritten Klasse beispielsweise hat, dann werden so Programme genutzt. Instagram, Facebook noch nicht, weil das zu kompliziert ist. Facebook für Kinder und Jugendliche sowieso nicht mehr, das ist out. Das ist mittlerweile wieder eine klassische Erwachsenenplattform, wie es früher schon mal war. Also da Facebook ist eigentlich out, braucht man gar nicht mehr großartig drüber reden. Aber Instagram wird dann ab der 5. Klasse etwa wieder interessant, wo es um Selbstdarstellung geht, um Vergleich mit anderen, wie komme ich bei den anderen an, finde ich es gut, was ich zeige von mir oder finde ich es nicht so gut. Und wenn man so auf den Grundschulbereich schaut, dann ist vor allem das unten rechts, der weiße Geist auf gelbem Grund, sehr interessant, das ist Snapchat. Und im Prinzip das gleiche wie WhatsApp, könnte man sagen, aber auch da wieder interessant, wenn ich Kinder frage, was ist denn der Unterschied zwischen Snapchat und WhatsApp? Also WhatsApp kennen sie, glaube ich, alle, ne? Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Snapchat funktioniert so ähnlich, mit einem kleinen Unterschied. Da kann man nämlich was machen, was man mit WhatsApp nicht machen kann. Und deswegen ist es für Kinder ein komplett unterschiedliches Programm. Was kann man mit Snapchat machen? Was ist das Tolle an Snapchat für Kinder? Fotos. Kann man mit WhatsApp auch verschicken, ja? Nicht verändern, genau. Die Filter. Das nennt sich Filter. Ich kann mir lustige Hundeohren, Katzenschnauze dran machen. Ich kann irgendwie mein Gesicht verzerren und so weiter. Also ich kann Bilder, ich kann Snaps machen, beziehungsweise Fotos von mir machen und dann halt mit Filter übersehen, mit Filtern überlagern und dann verzieht sich mein Gesicht oder wird halt ein Hundegesicht draus oder wie auch immer. Und das ist was, was Kinder im Grundschulalter begeistert und deswegen nutzen die dann Snapchat. Und deswegen sagen sie ja, das hat mit WhatsApp nichts zu tun. Im Prinzip ist es das gleiche wie WhatsApp, es ist eine Plattform, wo man sich in 1:1 austauschen kann oder eben auch in Gruppen. Das ist sehr beliebt. Was viele gar nicht mehr wissen, ist die Urfunktion, warum sich Snapchat eigentlich durchgesetzt hat. Das war, dass sich Bilder nach 10 Sekunden auflösen. Das war eigentlich eine gute Funktion, weil man gesagt hat, wenn ich ein Bild von mir versende, kann ich mir sicher sein, dass die andere Person das bloß sehen kann und dann löst es auf. Also man kann quasi keinen Missbrauch damit betreiben. Gibt es immer noch die Funktion, aber viele nutzen das gar nicht mehr so. Viele speichern die Chatverläufe dann trotzdem. Den unteren Bereich, das ist dann so der Spielebereich, auch der nennt sich mittlerweile Social Gaming. Also nicht mehr einfach Gaming, man ja oft die englischen Begriffe genutzt, sondern Social Gaming. Das heißt nicht, dass die Medien oder die Spiele so sozial zu uns sind, weil sie Social heißen, sondern das heißt, dass die Spiele und die sozialen Netzwerke sozial genutzt werden. Und mittlerweile werden auch fast alle Spiele sozial genutzt. Man sieht es an dem Minecraft-Projekt, das hier in der Stadtbücherei stattfand. Da hat man auch gemeinsam gespielt. Also fast alle Spiele haben mittlerweile eine Multiplayer-Funktion. Also man kann mit mehreren Spielern auf dem gleichen Spielfeld spielen oder im gleichen Spielareal spielen. Deswegen Social Gaming. Es gibt noch ein paar Spiele, die kann man alleine spielen, aber die meisten Spiele spielt man sozial mit anderen. Und wenn es bloß so ausschaut, dass man das Spiel alleine für sich spielt und sich dann danach mit anderen in Ranglisten vergleicht, dann hat es auch wieder eine soziale Komponente. Und über dies hinaus geht es dann noch so weiter, dass das, die Spiele, die gespielt werden, die werden dann im Netz noch kommuniziert über YouTube und so. Also da gibt es halt wieder Videos über Spiele, wo ich mich beim Spielen aufnehme und es dann anderen über YouTube beispielsweise zeige. Let's Plays nennt man das, komme ich später nochmal drauf. Das ist der zweite große Bereich neben den Social Media. Und der dritte Bereich ist der hier auf der linken Seite. Das ist alles, was mit Video zu tun hat, im Wesentlichen YouTube. Und dann aber auch so Programme, die dann auf einmal so aufploppen wie Musical.ly ehemals. Das ist noch das Zeichen von Musical.ly. Mittlerweile heißt TikTok. TikTok, also wo man kleine Filmchen aufnehmen kann und Choreos zu Liedern machen kann. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Also am Anfang nur von Mädchen genutzt, mittlerweile von Mädchen und Jungs genutzt. Das machen auch die Kleineren, also im Grundschulalter schon. Das ist so ein großer, grober Überblick. Und auch wenn Sie einige Programme nutzen, wissen Sie oft nicht, wie das von Kindern und von Jugendlichen genutzt wird. Was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass der Markt halt unüberschaubar groß ist, dass sie eigentlich fast keine Chance haben, da hinterherzukommen, dass sie nicht über das eigene Erfahrungswissen verfügen, um das beurteilen zu können, was ist jetzt gut oder schlecht für ihr Kind. Und die Schwierigkeit ist natürlich auch, dass man vielleicht gar nicht die Motivation hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also vielleicht habe ich gar keine Lust drauf, mir die Spiele alle anzuschauen oder die sozialen Medien alle anzuschauen. Und das macht es mir natürlich schwer, das dann einzuschätzen und in der Erziehung mit einzubinden. Also eigentlich müsste ich ja wissen, von was ich spreche, wenn ich das in die Erziehung mit einbinde. Und im Medienbereich haben wir da wirklich große schwarze Löcher, in denen wir uns bewegen und wir stochern ganz oft im Trüben. Und bei mir ist es jetzt so, das ist mein Job. Ich mache nichts anderes, wie mich dauernd damit auseinanderzusetzen. Das mache ich seit über 20 Jahren. Und auch ich habe nicht die Möglichkeit, immer alles zu überblicken, was gerade abgeht. Also es ist so schnell, so viel, dass man unmöglich immer dahinterher sein kann. Das heißt aber nicht, dass man den Kopf ins Sand stecken muss und sagt, das ist jetzt alles so schlimm und ich gebe auf. Sondern es heißt genau das Gegenteil, dass man trotzdem versucht, das gut in den Griff zu bekommen. Und es geht auch, weil wir brauchen gar nicht unbedingt so das tiefe Wissen darüber, wie irgendwelche Apps funktionieren oder irgendwelche Spiele funktionieren, sondern es geht eher um so Grundprinzipien, die ich dann später noch mit erläutern möchte. Die häufige Folge ist manchmal, wenn wir eben uns nicht damit auskennen, dass wir entweder sagen, das ist das, was unten steht, dass wir unsere Erfahrungen auf heute übertragen, so wie wir Medien kennengelernt haben, so muss es heute auch noch funktionieren. Das geht natürlich nicht, weil drei Programme schwarz-weiß und der heutige Social Media Blumenstrauß, das geht so weit auseinander, das passt nicht zusammen. Also wir müssen neue Wege gehen, damit umzugehen. Früher war das von der Struktur her schon so, dass ich nur in den Ferien nachmittags zum Beispiel Fernsehen konnte. Und heute geht halt alles rund um die Uhr, immer alles rund um die Uhr. Und jugendschutztechnisch haben wir auch keine Möglichkeit im Netz, weil alles weltweit verfügbar ist. Also auch von den Inhalten her haben wir die Schwierigkeit, das in den Griff zu bekommen. Das eine ist dann, dass man eben sagt, so, man überträgt das auf heute. Und das andere ist, dass man sagt, na, das wird schon alles nicht so schlimm sein und der Staat wird sich schon darum kümmern. Oder man hat eine wahnsinnige Angst und sagt, ah, ich halte mein Kind so lange wie möglich davon fern. Ich halte beides nicht für sinnvoll, sondern ich halte den gesunden Mittelweg für sinnvoll. Also wir müssen manchmal locker lassen, aber wir müssen auch manchmal anziehen und sagen, es ist jetzt nichts für dich. Also wir brauchen klare Grenzen, klare Regeln, aber wir müssen auch vertrauen, dass wenn wir Kinder erziehen, dass die dann irgendwann auch genug Kompetenzen an der Hand haben, selber mit bestimmten Inhalten klarzukommen. Altersgerecht natürlich. Das bedeutet natürlich schon, dass man das altersgerecht entwickeln muss. Sie haben auch eigene Kräfte, wo sie bestimmte Sachen mit bestimmten Sachen klarkommen. Ich merke das, dass Kinder zum Beispiel, wenn wir so Kommentare in YouTube-Videos und so anschauen, Kinder gehen da ziemlich unflätig miteinander um teilweise. Also wie die sich beschimpfen und so, das ist für uns Erwachsene schwer auszuhalten, was da so geschrieben steht. Aber Kinder interpretieren das dann auch schon wieder anders. Die wissen das, dass das so ist und die nehmen es dann gar nicht so ernst. Also das heißt nicht, dass ich das rechtfertigen will damit, aber man kann damit verstehen, dass Kinder irgendwie eine Umgangsweise damit finden und wissen, was sie auch erwartet in den großen Bereichen, die sie da betreten. Also die haben da natürlich als Digital Natives, also die damit aufwachsen, auch andere Kompetenzen, wie wir damit umzugehen. Die Problembereiche sind im Wesentlichen immer wieder diese Dauer, gerade wenn es ums Zocken geht. Zocken ist bei Jungs ja ein großes Thema. Mädchen zocken auch, aber Mädchen zocken anders wie Jungs. Mädchen zocken kleinere Spiele und Jungs wollen meistens die Welt retten. Das ist so der große Unterschied. Und sowohl von den Inhalten als auch von der Dauer. Also so Probleme mit Dauer gibt es vor allem in Bezug aufs Zocken mit Jungs. Bezug auf Dauer mit Mädchen ist dann eher so der Social-Media-Bereich, wo es um Kommunikation wieder geht. Ist auch wieder klassisch eigentlich. Dann haben wir den Kreis unten links, also so die Inhalte, was ist denn jetzt gut und schlecht für mein Kind, welche Inhalte kann ich zumuten, welche nicht. Und rechts haben wir halt dann so immer wieder diese Regelverstöße. Man hat was ausgemacht und es funktioniert nicht. Und was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt dauernd, wenn ich eine Stunde am Tag vereinbart habe, soll ich dauernd auf die Uhr schauen, ob jetzt eine Stunde eins vergangen ist oder 59 Minuten? Und wie soll ich damit umgehen? Also diese dauernden Regelverstöße, das macht es schwer. Darauf gehe ich später nochmal ein und versuche Ihnen ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand zu geben, wie man das vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten in den Griff bekommen kann. Ich möchte aber jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich würde gerne die Sicht der Kinder und der Jugendlichen verstehen, warum die Medien so nutzen, wie sie das tun. Denn Medien erfüllen auch ganz viele verschiedene Funktionen für Kinder und Jugendliche in ihrer eigenen Entwicklung. Also das bedeutet, Kinder und Jugendliche bekommen ganz viel über die eigene Mediennutzung, was sie in ihrem Alter auch brauchen. Und das können sie über Medien bekommen und das können sie auch non-medial bekommen, also nicht über Medien. Und beides darf sein. Also es ist wichtig, dass man Dinge auch ohne Medien bekommt, aber es ist auch in Ordnung, wenn man bestimmte Dinge über Medien bekommt.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sie hörten soeben Teil 1 des Vortrags Immer online, chatten, zocken, liken von Michael Posset. Michael Posset ist Jugendmedienschützer vom Jugendamt Nürnberg. Und damit endet unsere Sendung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie dabei beim Sender DWG Radio. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, und zwar in 7 Tagen. Bis dahin eine gute und gesegnete Zeit. Schauen Sie auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und hören Sie seine frohe Botschaft an uns. Euer Alexander Schmidt verabschiedet sich am Mikrofon. Machen Sie es gut. Tschüss, ciao, auf Wiederhören.